Deutschlandfunk. Der Tag.
Und es reicht nicht eigentlich, das sehen wir ja, dass politische Parteien dann sagen, wir machen hier eine Brandmauer, wir machen hier eine Grenze, wenn wir sehen, es ist eigentlich kein Brand, sondern es ist mehr oder minder eine Überschwemmung in die Mitte. Da hilft Ihnen eine Brandmauer nicht.
Ein schönes Bild, das Andreas Zick da zeichnet. Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld und Leiter der sogenannten Mitte-Studie, die Alarmierendes zutage fördert. Der Rechtsextremismus in der Gesellschaft nimmt massiv zu. Was kippt da gerade? Und wenn Brandmauern nicht helfen, was hilft dann? Darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen schon wieder über Polen und die Ukraine. Zwei ziemlich beste Freunde, deren Verhältnis gerade aber rapide abkühlt. Woran das liegt und welche Folgen das hat, auch das gleich ein Thema hier in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 21. September 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Deutschland wird rechter. Kann man alleine schon an den Umfragewerten für die AfD ablesen. Und das spiegelt sich auch in soziologischen Untersuchungen wieder, und zwar auf beunruhigende Art und Weise. Die sogenannte Mitte-Studie, eine Langzeituntersuchung unter Federführung der Uni Bielefeld im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, sorgt heute für Aufsehen. Demnach teilt jeder 12. Deutsche ein rechtsextremes Weltbild, rund 8%. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren, da waren es nur so rund 2-3%. Hören wir mal eine der Studienautorinnen, Beate Küpper.
Aber zunehmend auch der Fall ist, und das hat sich tatsächlich geändert, dass der Rechtsextremismus durchaus laut und selbstbewusst vorgetragen wird und auch solche telefonischen Interviews bisweilen genutzt werden, um mal so richtig seine Meinung zu sagen. Das heißt, Rechtsextremismus ist nicht mehr etwas und auch rechtsextreme Einstellungen, was man hinter einer vorgehaltenen Hand sagt, sondern mit einem Selbstbewusstsein und manchmal vielleicht auch fast ein bisschen feixend.
Ja, sprechen wir drüber. Nadine Lindner im Hauptstadtstudio ist jetzt zugeschaltet. Hallo Nadine.
Ja, hallo.
Wir haben es jetzt gehört, es waren Telefoninterviews, die in dieser Studie durchgeführt wurden. Und jetzt stellt sich noch die Frage, mit wem genau? Wer ist denn diese Mitte in dieser Mitte-Studie?
Ja, das ist ziemlich interessant, weil die Friedrich-Ebert-Stiftung widmet sozusagen dem Titelwort ihrer Studie so einen ganzen Erklärkasten. Und da wird schon deutlich, dass das ein relativ breiter Begriff ist. Wer oder was ist die Mitte? Man sieht unterschiedliche Dimensionen. Also man sieht es zum einen in der Selbstzuschreibung. Viele Menschen, also wahrscheinlich auch du und ich, viele, mit denen man zu tun hat, die würden sich selber auch zur Mitte zählen. Das heißt, es geht um eine Selbstverortung, die man trifft. Es geht dann um Einstellungsmuster und es geht auch um Wahlverhalten. Natürlich kennt man die Mitte auch als sozioökonomischen Begriff. Das hat natürlich auch was mit Einkommen zu tun. Und die Mitte wird natürlich auch immer wieder von politischen Parteien adressiert, bestärkt, als Wählerreservoir gesehen. Grundsätzlich sieht die Friedrich-Ebert-Stiftung, und das fand ich interessant in der Studie, die Mitte als Teile der Bevölkerung, die eine vermittelnde und grundsätzlich stabilisierende Kraft in der Demokratie sein können. Und ich finde, mit diesem Können, da wird schon so ein bisschen auch der Zweifel adressiert, der dann später auch in den Daten dann so ausformuliert wird. Was ich spannend finde, die Studie läuft ja jetzt unter dem Titel Die distanzierte Mitte, und die Vorläuferstudie aus 2020/21, die hieß Die geforderte Mitte. Und ich habe das Gefühl, man sieht allein schon an diesen beiden Worten so ein bisschen, wohin die Reise geht. Grundsätzlich, du hast es gesagt, 2000 Leute sind befragt worden. Das war jetzt im Februar 2023. Per Telefon etwa eine halbe Stunde hat man mit den Leuten gesprochen, sowohl am Festnetz, aber auch zur Hälfte an Mobiltelefonen.
Okay, also es geht um die, man würde vielleicht sagen, Normalos, die sich als Normalos bezeichnen, die wir als Normalos kenntlich machen würden. Woran macht die Studie jetzt dieses rechtsextreme Gedankengut konkret fest? Also was wurde da genau gefragt, zum Beispiel in diesen Telefoninterviews?
Na, es geht um verschiedene Dimensionen, die man dem Rechtsextremismus zuordnet. Zum Beispiel Zustimmung zur Diktatur. Also das heißt, der starke Mann in ein Parteiensystem, Führergedanken etc. pp. 6% immerhin können sich für diesen Punkt erwärmen. Nationalchauvinismus, das heißt mehr oder minder auf Deutsch übersetzt Deutschland zuerst. Verharmlosung des Nationalsozialismus, das ist ja das, was man oft mit der sogenannten alten Rechten verbindet. Fremdenfeindlichkeit. Gerechtigkeit, Antisemitismus und auch Sozialdarwinismus. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, jetzt etwas simpler formuliert, der Stärkere sollte sich durchsetzen, beziehungsweise halt auch dann damit verbunden, dass wir Deutschen stärker sind als andere. Und all das verdichtet sich dann zu dem Marker, ein manifest rechtsextremes Weltbild. Und das ist auch das, worauf sich diese 8% beziehen, die du eben in der Anmoderation ja schon genannt hast.
Und kann man auch sagen, bei welchen Aussagen konkret die Leute jetzt mehr zustimmen, als sie es noch vor 2 Jahren zugestimmt haben, oder ist das schwierig?
Also was man sieht und was ich besonders interessant finde, das ist der sogenannte Graubereich. Also man sieht ja bei diesem Manifest, also gesichert rechtsextremen Weltbild, diese 8%, das waren vorher 2-3%. Also das heißt, da sieht man hier eigentlich eine Explosion. Und es gibt noch so eine zweite Einheit, die ich persönlich auch wirklich bemerkenswert finde. Das ist der sogenannte Graubereich. Also da werden die Antworten ambivalenter. Da schmilzt die oder da wird die Ablehnung zu bestimmten Aussagen etwas durchlässiger, da geht's mehr in so ein Teils-Teils. Und da ist man auf einmal bei 20%. Also das heißt, 20% der Befragten, die haben zumindest bei einzelnen Teilen jetzt nicht eine völlig harte ablehnende Haltung zu dem, was eigentlich rechtsextremistischem Gedankengut zugeordnet wird. Und da sieht man auch eine deutliche Entwicklung. 2020/21 bei der Vorläuferstudie waren es nur 12,3%. Also das heißt, man sieht, wie da Grenzen verschwimmen und wie auch Ablehnung gegenüber bestimmten Positionen schwindet.
Das ist dann sozusagen diese Brandmauer, die gar nicht so fest ist, wie sie dann möglicherweise viele Leute sehen wollen würden.
Na, also ich würde halt hier dann bestimmte Verankerungspunkte sehen, bestimmte Andockpunkte, wo politische Akteure, vor allem die AfD steht da ja immer wieder im Mittelpunkt, natürlich auch sozusagen ihre Häkchen finden, wo sie sich dann festsetzen können, auch in den politischen Orientierungen, wo sie ihre Aussagen dann auch anschlussfähig machen an bestimmte Milieus der Mitte, die vielleicht vorher, wie gesagt, vergleichend da Dinge auch abgelehnt hätten. Und es gibt noch einen anderen Punkt, den ich tatsächlich interessant finde und der, wenn man jetzt bei der AfD bleibt, das auch begünstigt, da geht es dann in den ganzen Punkt Misstrauen, also das heißt Misstrauen in staatliche Institutionen, aber auch Zugänglichkeit zum Beispiel für Verschwörungserzählungen. Also da haben mich dann die Ergebnisse der Studie auch jetzt nicht über, wie soll ich sagen, ich habe schon geahnt, aber irgendwie dann doch überrascht, wenn man so schwarz auf weiß sieht.
Ja, wie erklären die Studienautoren das alles, diese Zunahme?
Ja, da wird so eine Mischung aus Verunsicherung und Zweifel gesehen. Also das ist jetzt auch keine wirklich neue Erkenntnis, die Andreas Zick, also einer der führenden Autoren, da vorgestellt hat. Aber natürlich ist es so, es sind Polykrisen, die die Menschen verunsichern. Und über diese Verunsicherung, über den Zweifel, da ist dann halt auch Raum für populistische Ideen, einfache Erklärungsmuster. Es ist die Klimakrise, es ist der Ukraine-Krieg, der dann den Energiepreisanstieg, die Inflation befeuert hat. Und man sieht vor allem auch bei den Energiepreisen in dieser Befragung, dass sie weit über 60% der Bevölkerung verunsichern. Und Parteien wie die AfD, die adressieren das natürlich auch und binden dann aber auch noch sozusagen zu dieser Preisdiskussion ganz andere Weltbilder dann da dran. Und was ich auch noch erstaunlich fand, ich hatte ja eben schon so ein bisschen auch diese anderen Indikatoren genannt, die mit Vertrauen zu tun haben. Nur 51% der Befragten sagen, dass sie grundsätzlich staatlichen Institutionen vertrauen. Also es können Parlamente sein, das können Gerichte sein. 51%, also so, da kann man sagen, ja, ist ja noch über die Hälfte, aber es ist ja nur knapp über die Hälfte. 40% der Befragten fühlen sich politisch machtlos, haben das Gefühl, im Land nichts ändern zu können. Und weit über 38% sind grundsätzlich empfänglich für ja verschwörungstheoretische Erzählungen. Das hört sich jetzt immer so groß an, aber zum Beispiel ein Punkt, der da abgefragt wurde, ist, dass dann Zustimmung signalisiert wurde zur Aussage, Politikerinnen und Politiker sind nur Marionetten, ferngesteuerte Marionetten von irgendwelchen anderen Mächten. Also hier sieht man schon, finde ich, so weit verbreitete Zweifel, wo auch, und das muss man halt auch sagen, dann bestimmte Parteien, etablierte Parteien, dann offensichtlich nicht fähig sind, sich vielleicht nicht genügend Mühe geben, vielleicht das Problem nicht sehen, dort bestimmte Dinge auch besser vielleicht so zu erklären, dass sie auch bei den zweifelnden Teilen der Bevölkerung ankommen.
Tja, da drängt sich ja auch die Frage eigentlich direkt nach den Medien auf, aber das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Bleiben wir jetzt nochmal ganz konkret bei der Studie. Was ich jetzt auch gerade spannend fand in dem Statement, das wir gehört haben von Beate Küpper ganz zu Anfang, dass viele ja relativ ungeniert mittlerweile ihre rechtsextreme Gesinnung zur Schau stellen, weil sie sich gar nicht als rechtsextrem sehen, beziehungsweise es gar nicht als rechtsextrem empfinden und sagen, das ist doch politische Mitte, das ist Mainstream. Sinkt in Deutschland die Sensibilisierung für rechtsextreme Aussagen?
Ja, es wurde noch ein zweiter oder ein anderer Mechanismus noch erläutert, der da mit reinspielt und sowas dann auch befeuert bzw. verstärkt. Andreas Zick hat nochmal ganz deutlich auf eine Emotionalisierung hingewiesen, die es im Moment im politischen Diskurs gibt. Man muss sich ja eigentlich seit Jahren nur die Debatten rund zum Beispiel um die Migrationspolitik anschauen, aber natürlich auch alles, was um die Corona-Maßnahmen ging, war ja ähnlich. Und Andreas Zick sagt, mittlerweile ist es so, es gibt eine Adelung von Wut und von Wutrede. Vor allem von rechtsextremer Seite, so dass quasi eine harte Wutrede als politischer Inhalt, wie hat Andreas Zick das gesagt, geadelt werde. Und mittlerweile sei man halt so weit in dieser Emotionalisierung, dass jedes Thema hochgekocht werden kann und dann bestimmte Argumente gar nicht mehr durchdringen, die rationaler und damit, naja, auch weniger emotional zugänglich daherkommen. Und was ich auch noch interessant finde, das hat auch mit dem Thema Emotion zu tun, das ist Einsamkeit, die adressiert worden ist, dass Einsamkeit durchaus auch bestimmte Einstellungsmuster befördern kann. 46% der Menschen, die sagen, sie fühlen sich einsam, fühlen sich auch im öffentlichen Raum relativ unsicher, sind dann empfänglich natürlich für Zuschreibungen, die zum Thema Kriminalität natürlich dann oft getroffen werden und sind dann vielleicht auch empfänglicher für so Gruppenbildungsmaßnahmen, wo dann bestimmte Minderheiten, bestimmte Personengruppen abgewertet werden, wo man sich dann irgendwo zugehörig findet. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den sollte man im Auge haben, gerade was zum Beispiel auch politische Bildung angeht, was Sportvereine angeht. Und da wurde halt aber auch nochmal ganz deutlich betont, es bringt nichts, jetzt quasi nur Sportvereine zu fördern, sondern es muss dann halt auch neben dem Gemeinschaftsgefühl auch so ein Wertefundament in der Auseinandersetzung mit demokratischen Werten dann halt auch geschaffen werden.
Ja, hochspannend. Hörer unseres Programms, Nadine, werden es wissen, du bist bei uns im Deutschlandfunk die vor allem die AfD beobachtet. Dementsprechend wundert es mich nicht, dass du das auch schon geahnt hast, wie diese Studie aussehen wird. Kommt die Partei im Umkehrschluss zunehmend im Mainstream an, zumindest gesellschaftlich?
Naja gut, also ich meine, man hat jetzt die letzten Umfragen für zum Beispiel Hessen gesehen. Da wird am 8. Oktober gewählt. Da liegt die Partei zumindest jetzt in den Wahlumfragen bei 17%. Also ich würde sagen, damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Ja. Bundesweit bei über 20%. Was man auch sieht, ist, dass die AfD selbst immer wieder bei INSA, auch schon seit längerem, seit glaube 10 Jahren mittlerweile, in Auftrag gibt, wie groß der Anteil ist der Menschen, die die AfD niemals und unter keinen Umständen wählen würden. Und da sieht man, ich habe die Zahl jetzt leider vergessen, ich glaube, es sind nur noch 55%. Da sieht man ein kontinuierliches Abschmelzen dieser harten Ablehnung. Und ich glaube, das resultiert dann natürlich dann halt auch in diesen, im Moment sind es ja nur Umfragen, es sind noch keine Wahlergebnisse, aber ich glaube, am 8. Oktober wird man dann ein bisschen schlauer sein, dass da auch ein gewisser Weg sich in die Mitte gebahnt wird. Und jetzt konkret, diese Studie hat das auch abgefragt, die hat so eine Art Sonntagsfrage gestellt. Sie hat diese 2000 Befragten dann, hatte wissen wollen, welche Partei würden sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl ist, und hat dann nochmal geschaut von den Menschen, die ein rechtsextremes Gedankenmuster hatten, beziehungsweise 24% derjenigen, die gesagt haben, sie würden am nächsten Sonntag AfD wählen, haben auch rechtsextreme Einstellungsmuster. Das fand ich jetzt nicht so überraschend. Meine Überraschung ging dann eher auf Platz 2. Da steht nämlich die FDP mit knapp 16%. Also das heißt, 16% der potenziellen FDP-Wählerinnen und Wähler haben rechtsextreme Einstellungsmuster. Und das ist Beate Küpper auch gefragt worden, wie das denn eigentlich zustande kommen kann. Und da sagt sie, naja, die FDP hat halt unterschiedliche Wurzeln in ihrer Parteigenese. Es gibt diese Bürgerrechts, relativ ja, liberale, progressive FDP. Es gibt halt aber auch die nationalen Wurzeln. Und es gibt auch durchaus populistische Anklänge bei dieser Partei. Und das fand ich dann schon bemerkenswert, weil das da auch ein bisschen rausstach auf Platz 2. Und Andreas Zick hat dann gesagt, naja, Parteien können sich dem jetzt halt auch nicht verwehren. Die müssen sich dann schon damit auseinandersetzen. Die erreichen ja ihre Sympathisanten, potenzielle Wählerinnen und Wähler, und müssen das dann halt auch mal adressieren und können jetzt nicht einfach so tun, als gäbe es das alles nicht.
Ja. Und jetzt sagen die Studienautoren, wenig überraschend, man muss an die Unentschlossenen ran, die du ja auch schon benannt hast. Wähler der AfD, die seien im Prinzip schon für die demokratische Mitte verloren. Würdest du das auch so sehen?
Nein, also nicht für alle. Also ich glaube, ich würde mich da tatsächlich einer, wie soll ich das nennen, einer Wahrnehmung anschließen, die ich aus AfD-Kreisen selber gehört habe. Also wenn man jetzt diese 20% bundesweit mal so grob an Zustimmung für die Partei nimmt und wenn man weiß, dass 10% bundesweit ungefähr so die Stammwählerschaft sind. Ich glaube, an diese 10% kommt man nicht mehr ran, weil es gibt, wie gesagt, dieses Misstrauen gegenüber Medien, es gibt das Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen, dann wahrscheinlich halt auch gegenüber Institutionen der politischen Bildung etc. pp. Allein schon die Kanäle sind da, glaube ich, ziemlich schwierig. Aber dann bleiben noch die anderen 10%. Und da ist die Deutung aus der AfD selbst, dass man sagt, 10% von diesen 20%, das ist Protestwählerschaft West. Das sind eigentlich Leute, die irgendwie gerade so ein bisschen die Schnauze voll haben. Die Linkspartei fällt im Moment als politischer Player einfach aus, weil sie sich selber zerlegt. Also bleibt nur die AfD, wenn man irgendwie mal sagen will, man findet das alles, sorry für die Wortwahl, total scheiße, was jetzt passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mit einem konstruktiven politischen Vorgehen, mit einer ehrlichen Debatte, auch mit einer Debatte in verständlichen Worten, da es auch wieder möglich ist, diese Menschen zu erreichen. Es gab dann auch eine relativ deutliche Warnung an Richtung der Ampel, dass man da mal einen Gang zurückschalten soll, was quasi so die innerkoalitionäre Auseinandersetzung angeht, weil Andreas Zick gesagt hat, sonst verfestigen sich halt bestimmte Muster, die man sieht und dann wird es halt auch quasi immer schwerer, daran zu kommen. Und ich finde das halt schon auch bemerkenswert, weil die Friedrich-Ebert-Stiftung steht der SPD nahe, die stellt im Moment den Kanzler, ist Teil dieser Ampelkoalition. Also da gab es meiner Ansicht nach heute auch einen deutlichen Warnschuss, mehr oder minder auch an die eigenen Leute.
Nadine, wie immer, hochspannend mit dir zu reden. Danke dir. Montag erst haben wir über Polen und die Ukraine gesprochen und den Streit über die Getreideausfuhr. Da dachte ich noch, interessant, aber eine größere Sache wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich sollte irren. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hat nämlich bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung seinen engen Verbündeten Polen ganz schön heftig dafür kritisiert.
And it is alarming to see how some in Europe, some our friends in Europe play out solidarity in political theater, making thriller from the green. And they may seem to play their own role, but in fact, they are helping set the stage to a Moscow actor.
Ich übersetze das mal. Es ist alarmierend, wie einige unserer Freunde in Europa Solidarität zu einem politischen Theater machen wegen Getreide. Und auch wenn es so aussieht, als spielten sie nur ihr eigenes Spiel, so bereiten sie damit nur die Bühne für Moskau, sagt Volodymyr Zelensky auf großer Bühne vor der UN-Vollversammlung. War natürlich allen klar, dass er damit Polen gemeint hat. Und kurz darauf wurde dann Polens Premierminister Morawiecki in einem Fernsehinterview gefragt, ob der Getreidestreit grundsätzlich etwas ändern werde an den Hilfen für die Ukraine im Krieg gegen Russland, also bei Rüstung und humanitären Gütern. Und das hat Morawiecki gesagt.
Wir liefern bereits keine Rüstung in die Ukraine mehr, weil wir uns jetzt selbst mit modernsten Waffen ausrüsten. Wenn du vermeiden willst, dich verteidigen zu müssen, musst du Waffen haben, um dich verteidigen zu können. Das ist unser Prinzip.
Klingt zumindest so wie, sorry Ukraine, keine Waffen mehr brauchen wir jetzt selber. Deswegen habe ich jetzt Peter Sawicki, unseren Korrespondenten in Warschau, in die Leitung geholt. Hallo Peter.
Hi Philipp.
Peter, ist das bestätigt? Polen liefert wirklich keine Waffen mehr an die Ukraine?
Das ist zumindest jetzt diese Aussage von Morawiecki. Er hat das jetzt so formuliert, dass man das so verstehen kann. Man kann das zunächst einmal als politisches Signal interpretieren. Wir wissen, Polen ist im Wahlkampf. Die Regierung darf sich da natürlich nicht als schwach präsentieren. Und es ist auch so, dass PiS alles andere als entspannt auf diese Wahl zugehen kann. Die Regierung steht unter Druck. Jetzt in einer neuesten Umfrage ist das erste Mal seit einigen Wochen davon die Rede, dass die Opposition unter Führung von Donald Tusk relativ komfortabel sogar eine Mehrheit erlangen könnte. Aber es gibt auch andere Umfragen, die so ein bisschen die Gegenrichtung zeigen. Aber es ist ein enger Wahlkampf und auch deswegen muss man diese Reaktion, diese heftige Reaktion in diesem Zusammenhang sehen. Es ist übrigens auch nicht die erste Aussage in diese Richtung, sagen wir mal Ukraine kritisch von polnischen Regierungsmitgliedern, aber sicherlich auch in der Schärfe die prominenteste bisher. Das Internetportal Onet hier in Polen, das ist ein sehr beliebtes oft zitiertes Nachrichtenportal, das hat das ungefähr so interpretiert, dass Polen keine neuen Lieferungen von schweren Gütern mehr auf den Weg bringen werde. Da hat man auch den Regierungssprecher Piotr Müller zitiert, wonach es heißt, man erfülle die laufenden Vereinbarungen. Das heißt Munition, Ersatzteile und so weiter, das was derzeit noch im Fluss ist, das werde weiter geliefert. Aber das könnte in der Tat auch heißen, dass Polen, naja, keine schweren Geräte mehr liefern wird, Panzer und ähnliches, was eben auch heißen könnte, Polen hat auch vielleicht gar nichts mehr anzubieten. Das heißt, Polen ist vielleicht gar nicht mehr in der Lage, etwas zu liefern. Wir erinnern uns, Panzer, Haubitzen, auch Kampfjets hat Polen ja sehr früh zur Verfügung gestellt. Insofern könnte es durchaus sein, dass man einfach nichts mehr übrig hat. Insofern wäre das eine ehrliche Aussage von Morawiecki, wenn man das so formulieren will. Die Frage ist natürlich auch mit Blick auf Signale Richtung Russland, ob das auch politisch so klug ist.
Okay, dann kehren wir mal wieder zurück zum Verhältnis zwischen Polen und der Ukraine. Dass die Spannung zunehmen, das ist uns natürlich auch hier in Deutschland nicht entgangen. Erst am Montag habe ich hier schon im Podcast mit Peter Kapern, unserem Brüssel-Korrespondent, über den Getreidestreit zwischen Polen und der Ukraine gesprochen, anlässlich des Agrarministertreffens dort. Da haben wir noch darüber gerätselt, ob das nicht vielleicht doch einfach mehr ist als eine Posse, die, was du ja auch schon gesagt hast, jetzt ausschließlich dem Wahlkampf geschuldet ist und sich danach in aller Stille wieder erledigt. Aber jetzt mit dieser Volte sieht es doch eher danach aus, als seien die Verstimmung zwischen Polen und der Ukraine grundsätzlicher Natur. Oder wäre das zu viel?
Das kann man tatsächlich so formulieren. Es ist auf jeden Fall deutlich, was gekippt in diesem, wenn wir zunächst mal nur über das politische Verhältnis sprechen. Und da kann man tatsächlich ein Jahr zum Beispiel zurückblicken. Denn dieses Getreidethema, das hat ungefähr vor einem Jahr angefangen zu schwelen. Da gab es die ersten Klagen von polnischen Landwirten, dass nämlich ukrainisches Getreide sozusagen ungeplant auf dem polnischen Markt lande und dass das die heimische Landwirtschaft immer stärker unter Druck setze. Und damals hat das die Regierung mehr oder weniger so beiseite gewischt. Und es heißt auch, dass die Regierung den polnischen Bauern versichert haben solle, dass man das in den Griff bekommt, dass das auch nur ein vorübergehendes Phänomen sei und dass man da viel mehr auch warten solle. Also die polnischen Landwirte sollten warten, bis sie dann ihre eigenen Produkte verkauften, weil die Preise sich wieder erholen würden, wozu es dann nicht gekommen ist. Diese Thematik ist also seit einem Jahr immer brisanter geworden. Mhm. Es gab vor ungefähr einem Jahr.
Wenn ich da ganz kurz einhake, ja, weil wir am Montag gesprochen haben. Also es ist schon so, dass die polnischen Bauern das immer noch spüren, die veränderte Lage auf dem Weltmarkt dadurch, dass das Getreide jetzt im Prinzip nicht mehr über das Schwarze Meer exportiert wird aus der Ukraine, sondern eben über den europäischen Landweg und auch über Polen.
Das sind zumindest die Klagen, die man hier immer wieder hört, dass dieser Transit löchrig sei. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich da wohl schon etwas gebessert aus Sicht der lokalen Produktion, weil diese Transite jetzt zu den polnischen Häfen zum Beispiel, weil die jetzt stärker überwacht werden sollen. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, bei der man gesagt hat, warum hat man das nicht von Anfang an gemacht? Dann hätten wir dieses Problem möglicherweise gar nicht gehabt. Dass da also die Kritik an der Regierung, dass sie dieses Problem zumindest mit verschärft hat. Aber es ist grundsätzlich ein heißes Thema hier im Wahlkampf und da kommt keine Partei dran vorbei. Auch die großen Oppositionsparteien stellen sich auf die Seite der Landwirte, ohne natürlich diese anti-ukrainische Rhetorik der PiS-Regierung aufzugreifen. Aber es ist so, dass man sagt, man müsse die lokale Produktion, die lokale Landwirtschaft hier schützen. So, und dann gab es tatsächlich auch noch andere Elemente im polnisch-ukrainischen Verhältnis, die in den vergangenen 12 Monaten eine Rolle gespielt haben. Dieser Raketeneinschlag, mutmaßlich einer ukrainischen Luftabwehrrakete auf polnisches Gebiet, das hatte, sagen wir mal so, die ukrainische Reaktion darauf, die hatte hier so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt. Da hatte man aber hier noch das so ein bisschen, da hatte man noch ein bisschen versucht, drüber hinwegzusehen.
So nach dem Motto, die sind gestresst, sie sind ja im Krieg. Das war so dann die Entschuldigung.
Genau. Ja. So in diese Richtung, genau. Mhm. Und man ging davon aus, das wird schon vorbeiziehen, dieser Ärger. Der Jahrestag des Wolinien-Massakers, dazu muss man wissen, das ist seit Jahren ein ganz schwieriges Thema im polnisch-ukrainischen Verhältnis. Also in Wolinien Infolinien der heutigen Ukraine gab es 1943 an der damaligen polnischen Bevölkerung ein großes Massaker von durch ukrainische Nationalisten. Und als dieser Jahrestag, dieses Jahr der 80. bevorstand, da hat man zum Beispiel auch Selenskyj dafür kritisiert, dass er da nicht die passenden Worte gefunden hat. Naja, und all diese Sachen, die schwelten hier so entweder im Hintergrund oder im Vordergrund und von rechts außen in Polen auf der politischen Landkarte oder eben von Seiten von Bauern gab es dann diese kritischen Stimmen, die Regierung auch dazu veranlasst haben, im Zuge des Wahlkampfs jetzt offenbar, naja, in die Vollen zu gehen, um es mal so zu formulieren.
Okay, jetzt ist es ja so, dass es aus deutscher und internationaler Perspektive vor allen Dingen eben deswegen so überraschend ist, weil Polen sich eben seit Kriegsbeginn als bester und engster Freund der Ukraine inszeniert, hat Großes geleistet, hat am meisten Flüchtlinge aufgenommen, hat alle gedrängt, immer zu mehr Waffenlieferungen. Und jetzt ist Wahlkampf. Und natürlich schaut man dem Volk aufs Maul, ganz besonders aufs Maul im Wahlkampf. Heißt es also, dass die Stimmung in der Bevölkerung schon länger eine ganz andere ist in Richtung Ukraine?
Sie hat sich verändert. Eine bezeichnende Aussage in dieser Woche war auch ein Zitat von oder eine Aussage von Szymon Szynkowski-Vel-Sęk. Das ist der Minister für EU-Angelegenheiten oder Staatssekretär besser gesagt. Er hat gesagt, sinngemäß, ähnlich wie Morawiecki, so ein bisschen, aber er hat gesagt, die Ukraine, wir könnten die Ukraine nicht mehr ohne weiteres weiter so unterstützen, wenn der Zuspruch in der Bevölkerung fehlt. Das hatte so in der Form kein Peace-Politiker meines Wissens nach bisher gesagt oder zumindest kein so prominenter. Und vor einem Jahr bereits hatte es hier einen langen Artikel gegeben von Sławomir Sierakowski. Das ist in Polen ein sehr bekannter Linksintellektueller, ein Publizist, ein renommierter Publizist, der auch soziologische Erhebungen macht und der hatte die Schlussfolgerung dieses Artikels war sinngemäß, dass Polen für die Ukraine, also im Krieg gegen Russland, aber gegen Ukrainer sei. Bisschen zugespitzt formuliert natürlich, aber sollte heißen, ja, man will die Ukraine militärisch weiter unterstützen, so lange wie nötig, bis die Ukraine gewinne. Aber ja, man ist so ein bisschen müde geworden anhand der vielen Flüchtlinge hier und es gab auch andere Erhebungen und Umfragen, die das so ein bisschen widerlegt hatten. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, eine gewisse Müdigkeit hat sich breit gemacht, ist auch ein bisschen stärker geworden. In gewissen Kreisen, politischen Kreisen auch eine gewisse Feindlichkeit gegenüber Ukrainern. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer noch eine hohe Hilfsbereitschaft bei den Hilfsorganisationen. Freiwillige sind nach wie vor dabei, Ukrainerinnen und Ukrainer hier zu unterstützen. Städte, Partnerschaften sind hier immer noch sehr präsent, beziehungsweise auf kommunaler Ebene gibt es immer noch eine große Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit. Also es ist nicht so ganz schwarz und weiß, aber diese ganz große Hilfsbereitschaft und Offenheit, die gibt es in der Tat in der Bevölkerung nicht mehr. Wenngleich man sagen muss, nach 1,5 Jahren ist es vielleicht irgendwo auch eine natürliche Reaktion, ja, würde ich mal sagen.
Sehen wir in Deutschland ja ganz ähnlich tatsächlich. Was ist denn mit der klassischen Opposition von Donald Tusk, der konservativ-liberalen, rechtsliberalen Bürgerplattform?
Er äußert sich grundsätzlich nicht allzu viel zur Ukraine. Also seine Taktik besteht vor allem darin, die ganzen Missetaten, tatsächlich die tatsächlichen und vermeintlichen von Peace aufzuzählen. Aber wenn er zum Thema Ukraine befragt wird, dann versucht er diesen Spagat hinzubekommen, dass er einerseits auch etwa den Schutz von den Interessen polnischer Landwirte hervorhebt. Aber die Rhetorik von Tusk ist zumindest eine andere, so im Sinne von, wir müssen unsere Leute hier, deren Interessen schützen, aber wir stehen weiter an der Seite der Ukraine und so wie Peace sich derzeit rhetorisch aufführt, das sei unverhältnismäßig unverantwortlich. Das ist ungefähr so die Linie von Tusk.
So, Peter, du bist ja nicht nur Korrespondent für Polen, sondern dein Berichtsgebiet umfasst auch die Ukraine. Die hast du auch genauso im Blick. Dass Volodymyr Zelensky jetzt in New York bei der UN-Vollversammlung Polen unverhohlen kritisiert und gleichzeitig Deutschland extrem lobt und sogar heute jetzt oder sogar in der Nacht einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für Deutschland gefordert hat. Das hat man vor einem halben Jahr ja auch noch nicht unbedingt kommen sehen, um es mal so zu formulieren. Gibt es auch in der Ukraine mittlerweile einen veränderten Blick auf die Unterstützerländer?
Ich glaube, dieser Blick könnte sich weiter verändern. Ich glaube schon, dass der auch differenzierter im Laufe der Zeit geworden ist. Ich habe in der Tat das Gefühl, dass Deutschland mittlerweile in der Ukraine anders wahrgenommen wird, dass sich vielleicht auch oder mit ziemlicher Sicherheit der Blick auf Polen jetzt verändern könnte, vor allem politisch, weil da auch an politischen Initiativen von der polnischen Regierung aus im Prinzip kaum was passiert ist. Diese Führungsrolle, die Polen hätte beanspruchen können, politisch, nachdem man ein Vorreiter bei Waffenlieferung gewesen ist. Aus dieser Führungsrolle ist in der Praxis nichts geworden und wird es jetzt mit Sicherheit bis auf Weiteres nicht mehr. Und ich glaube, dass diese immer größere Nähe Deutschlands zur Ukraine, dass jetzt Deutschland sich da immer mehr in gewisser Weise zum großen politischen Partner der Ukraine in Europa, vielleicht zusammen mit Großbritannien aufschwingt, das ist, glaube ich, der polnischen Regierung auch ein Dorn im Auge. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das eine Rolle spielt im Zuge dieser Aussagen, zum Beispiel jetzt von Morawiecki in Richtung Zelensky, in Richtung der Ukraine.
Es ist immer dann doch alles viel komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Peter, danke dir.
Sehr gerne.
Und das war's für heute mit der Tag. Fanny Buschert war die Redakteurin heute. Eine E-Mail-Adresse lasse ich noch schnell da. dertag@deutschlandfunk.de für Anregung, Kritik und so weiter und so fort. Ich bin Philipp May. Danke, dass Sie bis zum Ende zugehört haben und bis bald. Tschüss.